Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Fokus und Flow. Ich bin Stefanie und heute widmen wir uns einem Thema, das so viele Familien, Jugendliche und mittlerweile auch immer mehr Erwachsene bewegt, die Stimulantientherapie bei ADHS. Wir schreiben heute Sonntag, den 15. März 2026 und es hat sich in den letzten Wochen so viel in der Forschung und in der Praxis getan, dass wir dachten, wir müssen das jetzt mal ganz strukturiert und positiv für euch aufbereiten. Werner, ich freue mich riesig, dass wir heute wieder zusammen am Mikrofon sitzen, um dieses komplexe Feld zu entwirren.
Hallo Stefanie. Ja, das Timing könnte nicht besser sein. Wir befinden uns gerade in einer extrem spannenden Phase. Einerseits haben wir brandneue Daten aus der Wissenschaft, die uns den Rücken stärken, und andererseits kämpfen wir im Praxisalltag mit ganz neuen digitalen Herausforderungen. Es ist mir ein echtes Anliegen, heute mit dieser Mischung aus wissenschaftlicher Fundiertheit und ganz praktischen Tipps für den Alltag durch den Dschungel der Informationen zu führen. Wir wollen heute Mut machen, aber auch ganz klar sagen, worauf man achten muss, damit die Therapie sicher und effektiv bleibt.
Ganz genau, Werner. Wir wollen heute wirklich tief eintauchen. Wir schauen uns an, was die aktuellen S3-Leitlinien sagen, die ja gerade wieder überarbeitet werden. Welche Medikamente es eigentlich gibt, warum Ritalin eigentlich Ritalin heißt und wie wir mit den aktuellen Lieferengpässen und dem E-Rezept-Chaos umgehen. Aber bevor wir zu den harten Fakten kommen, unser Ansatz ist ja immer das sogenannte multimodale Vorgehen. Das klingt erstmal nach einem sperrigen Begriff, oder? Kannst du uns kurz abholen, was das in der Praxis bedeutet?
Absolut, Stefanie. Multimodal bedeutet eigentlich nur, dass wir nicht nur auf ein Pferd setzen. Stell dir das wie ein Orchester vor. Die medikamentöse Behandlung ist vielleicht die erste Geige, aber ohne die anderen Instrumente gibt es kein harmonisches Gesamtbild. Dazu gehört ganz zentral die kognitiv-behaviorale Psychotherapie, also die Verhaltenstherapie. Dann haben wir das Neurofeedback, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, und ganz wichtig, das Elterntraining. Heutzutage nutzen wir dafür oft digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGAs. Aktuell gibt es da zum Beispiel Hitoko, ein zugelassenes App-basiertes Training, das Eltern direkt auf Rezept bekommen können.
Das ist ein super wichtiger Punkt, Werner. Diese Apps wie Hitoko sind ein echter Gamechanger für die Unterstützung zu Hause. Aber es gibt ja noch mehr im Werkzeugkoffer, oder? Ich denke da an die unspezifischen Hilfen, wie Ergotherapie, wo es oft um Selbstinstruktionstrainings geht. Viele kennen vielleicht das Marburger Konzentrationstraining. Oder auch Logopädie und heilpädagogische Behandlungen. Es geht darum, das Kind oder den Jugendlichen dort abzuholen, wo er steht. Manchmal braucht es sogar noch intensivere Unterstützung, wie eine Schulbegleitung oder in extremen Fällen Hausunterricht, wenn das Störverhalten in der Schule zu massiv ist.
Richtig. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir heute über die beiden wirksamsten Säulen sprechen, die Medikamente und die Verhaltenstherapie. Wir schauen uns heute speziell die Stimulantien an. Das sind Medikamente, die eine extrem hohe Wirksamkeit auf die Kernsymptome von ADHS zeigen, also Aufmerksamkeitsdefizit, Impulsivität und Unruhe. Diese hohe Wirksamkeit ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern durch weltweite Studien über Jahrzehnte belegt. Diese Daten werden in den S3-Leitlinien zusammengefasst, die übrigens am 30. September 2026 in einer ganz neuen Fassung erwartet werden. Bis dahin arbeiten wir mit dem aktuellen Goldstandard und den neuesten Meta-Analysen.
Wenn wir das Wort Stimulantien hören, Werner, dann zucken manche erstmal zusammen. Das klingt so nach, Aufputschmitteln. Und eigentlich kennen wir Stimulantien ja alle aus dem Alltag, oder? Der Kaffee am Morgen, der Tee oder leider auch das Nikotin in Zigaretten. Sogar illegale Drogen wie Kokain oder Speed fallen in diese Gruppe. Warum ist das so und was unterscheidet das Medikament von der Droge? Das ist doch die Frage, die sich viele Eltern stellen, wenn sie das Wort Betäubungsmittelgesetz lesen.
Das ist eine absolut berechtigte Sorge, Stefanie, und wir müssen sie ernst nehmen. Stimulantien machen wach. Sie verbessern die Daueraufmerksamkeit und das fokussierte Arbeiten. Sie beeinflussen die Stimmung und zügeln den Appetit. Kritisch wird es immer dann, wenn sie in zu hoher Dosis oder mit der Absicht eingenommen werden, das Lustzentrum im Gehirn zu fluten, also um sich high zu fühlen. Ein Medikament wird es dann, wenn es für eine ärztlich gesicherte Störung wie ADHS in einer kontrollierten therapeutischen Dosis eingesetzt wird. Es ist legal, weil ein Arzt es verordnet. Deshalb niemals das Medikament von Freunden oder Geschwistern ausprobieren. Das ist kein Spaß, sondern ein hochwirksamer medizinischer Eingriff.
Genau, und wir sind ja hier, um genau diese Sicherheit zu geben. Ein ganz wichtiger Punkt für alle Jugendlichen, die uns zuhören. Die Entscheidung für oder gegen ein Medikament liegt bei euch und euren Eltern. Bis zum 18. Lebensjahr müssen zwar die Eltern zustimmen, aber wir haben hier eine ganz klare Regel. Wenn ihr über 13 seid und das Medikament absolut nicht nehmen wollt, dann respektieren wir das, auch wenn eure Eltern dafür wären. Wir wollen einen informed consent, also eine Zustimmung, die auf echtem Wissen basiert. Nur wenn ihr dahinter steht, wird die Therapie auch funktionieren. Wir nennen das Adhärenz, also das Dranbleiben an der Verordnung.
Ganz genau. Diese Adhärenz ist die Basis für alles. Und damit ihr euch sicher fühlt, klären wir heute auf. Es gibt eigentlich zwei Hauptstoffe, über die wir reden müssen. Methylphenidat und Amphetamin. Fangen wir mal mit dem Klassiker an, Methylphenidat. Fast jeder hat schon mal den Namen Ritalin gehört. Das ist so ein bisschen wie Tempo bei Taschentüchern. Es ist ein Handelsname, der oft stellvertretend für den Wirkstoff benutzt wird. Dabei gibt es Methylphenidat schon seit den 1930er Jahren. Stefanie, du kennst doch sicher die Geschichte von der Namensgebung, oder?
Oh ja, Werner, die Geschichte ist legendär. Der Entdecker des Wirkstoffs hat ihn wohl seiner Frau zum Testen gegeben, bevor sie Tennis spielen ging. Sie war völlig begeistert, weil ihre Aufmerksamkeit und Ausdauer auf dem Platz viel besser waren. Und da seine Frau Rita hieß, nannte er das Ganze kurzerhand Ritalin. Eine schöne Anekdote, die zeigt, dass es schon immer darum ging, das Potenzial, das in einem steckt, besser abrufen zu können. Aber seit den 30er Jahren hat sich natürlich extrem viel getan, gerade was die Wirkdauer angeht.
Oh ja, zum Glück. Als wir Ende der 90er Jahre angefangen haben, ADHS zu behandeln, ja, so lange sind wir schon dabei, gab es fast nur kurzwirksame Tabletten. Die wirkten vielleicht 3 bis 4 Stunden. Das war für die Kids in der Schule ein echtes Problem. Wer denkt schon in der großen Pause daran, seine zweite Tablette zu nehmen? Das war Stress pur. Anfang der 2000er kamen dann die ersten langwirksamen, retardierten Präparate. Das war ein echter Meilenstein. Heute haben wir Formen, die 6 bis 9 Stunden wirken. Die kurzwirksamen nutzen wir oft nur noch als Ergänzung für den späten Nachmittag, wenn zum Beispiel noch Hausaufgaben anstehen.
Und dann gibt es ja noch die zweite Gruppe, die Amphetamine. Das ist eigentlich der ältere Wirkstoff, aus dem Methylphenidat entwickelt wurde. In den USA ist das schon lange Standard. Denk nur an Adderall. In Europa war das lange komplizierter. Da mussten die Apotheken das oft selbst anmischen. Aber heute haben wir moderne Präparate wie Lisdexamfetamin, bekannt als Elvans, oder reines Dexamfetamin wie Atentin. Werner, du sagst oft, dass Amphetamine nochmal eine andere Power haben, wenn man sie mit Methylphenidat vergleicht. Kannst du das erklären?
Gerne. In der Wissenschaft messen wir das in der sogenannten Effektstärke. Methylphenidat hat eine Effektstärke von etwa 1,0. Das ist schon sehr gut. Amphetamine liegen aber bei etwa 1,8. Das bedeutet, dass sie oft noch effektiver die Kernsymptome reduzieren können. Der Grund ist, dass sie die Konzentration von Dopamin und Noradrenalin im synaptischen Spalt durch mehrere Mechanismen gleichzeitig erhöhen. Besonders Lisdexamfetamin, also LDX, ist spannend, weil es eine Wirkdauer von bis zu 10 Stunden hat. Und das Beste, durch die spezielle Verarbeitung ist ein Missbrauch fast ausgeschlossen, weil der Körper den Wirkstoff erst langsam selbst aktivieren muss.
Das ist ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, besonders bei Jugendlichen. Aber Werner, wir müssen auch über die aktuelle Situation in den Praxen und Apotheken sprechen. Wir haben heute den 15. März 2026 und die Lage ist, sagen wir mal, herausfordernd. Ich höre von so vielen Eltern, dass sie Probleme mit den Rezepten haben. Stichwort E-Rezept-Chaos. Was ist da gerade los?
Oh, Stefanie, das ist momentan wirklich ein Wunderpunkt. Wir stecken mitten im RSA zu ECC-Wechsel in der Telematikinfrastruktur. Die alte Verschlüsselung galt als unsicher und alle Praxen müssen jetzt auf das neue ECC-Verfahren umstellen. Das Problem, laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind immer noch tausende Praxen nicht fertig umgerüstet. Das führt dazu, dass elektronische Heilberufsausweise blockiert sind. Viele Ärzte müssen deshalb aktuell wieder auf die alten gelben Papier-BTM-Rezepte ausweichen. Das eBTM-Rezept, auf das wir alle warten, wurde gerade erst wieder auf das 4. Quartal 2026 verschoben.
Das ist wirklich anstrengend für alle Beteiligten. Und als wäre das nicht genug, gibt es auch noch Lieferengpässe. Laut der BVAM-Datenbank von dieser Woche gibt es über 500 gemeldete Engpässe bei Medikamenten. Besonders kritisch ist es bei Methylphenidat-Retardkapseln. Der Hersteller Aristo hat zwar Besserung gelobt, aber vor dem späten Frühjahr 2026 wird sich die Lage wohl nicht ganz entspannen. Werner, was rätst du Eltern, wenn das gewohnte Präparat nicht lieferbar ist? Kann man das nicht einfach in der Apotheke gegen ein anderes tauschen?
Leider nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Methylphenidat-Hartkapseln stehen auf der Substitutionsausschlussliste. Das liegt daran, dass die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Freisetzungsprofile haben. Manche setzen 50% sofort frei, andere nur 30%. Wenn man das einfach tauscht, wirkt das Medikament ganz anders. Wenn das Präparat nicht da ist, muss man zwingend zurück zum Arzt und ein neues Rezept für ein verfügbares Medikament holen. Das ist bürokratisch der Wahnsinn, aber medizinisch notwendig.
Wir hoffen sehr, dass sich das bis Ende 2026 durch die neue S3-Leitlinie und bessere Lieferketten stabilisiert.
Wahnsinn, was da gerade logistisch abgeht. Aber lass uns wieder zurück zum Patienten kommen. Wenn wir uns für eine Medikation entscheiden, müssen wir natürlich auch über die Nebenwirkungen sprechen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Die häufigsten Dinge, die wir sehen, sind ja Appetitverlust, Schlafstörungen oder auch mal Kopfschmerzen. Werner, du betonst immer, wie wichtig das Monitoring ist. Warum müssen die Kids alle 3 Monate zu uns kommen?
Das Monitoring ist das A und O für eine sichere Therapie. Wir kontrollieren jedes Mal Größe, Gewicht, Blutdruck und Puls. Warum? Weil Stimulanzien den Appetit zügeln können, was bei Kindern im Wachstum natürlich kritisch sein kann. Es gibt Berichte, dass sich das Wachstum verlangsamen kann, wenn die Kalorienaufnahme dauerhaft zu niedrig ist. Deshalb, wir schauen genau hin. Einmal im Jahr ist auch ein EKG Pflicht, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen. Wenn wir das alles im Blick behalten, ist die Therapie sehr sicher. Aber wir brauchen die Mitarbeit der Eltern und Jugendlichen beim Beobachten dieser Parameter.
Besonders das Thema Essen ist oft ein Stressfaktor am Esstisch. Viele ADHS-Kids sind ja sowieso schon selektive Esser. Wenn dann das Medikament den Hunger noch weiter unterdrückt, machen sich Eltern große Sorgen. Mein Tipp ist da oft, ein kräftiges Frühstück, bevor die Wirkung einsetzt, und ein spätes Abendessen, wenn die Wirkung nachlässt. Und für die Jugendlichen? Nutzt Food-Tracking-Apps nur ganz gezielt und kurzzeitig, um ein Gefühl für eure Kalorien zu bekommen. In Zeiten von TikTok und unrealistischen Körperbildern wollen wir auf keinen Fall eine Essstörung riskieren. Das ist ein schmaler Grat.
Absolut richtig, Stefanie. Ein weiteres Thema, das oft für Verunsicherung sorgt, sind die kardiovaskulären Risiken, also das Herz. Es gab immer mal wieder Berichte über schwere Ereignisse wie plötzlichen Herztod. Aber hier kann ich Entwarnung geben. Große Folgestudien, auch ganz aktuelle aus dem Jahr 2026, zeigen kein erhöhtes Risiko für gesunde Patienten. Kritisch ist es nur, wenn bereits strukturelle Herzfehler vorliegen oder wenn man viel zu hohe Dosen nimmt. Deshalb ist das EKG am Anfang und die jährliche Kontrolle so wichtig. Wenn Bluthochdruck in der Familie vorkommt, müssen wir besonders wachsam sein, da wir in Einzelfällen nach jahrelanger Therapie eine arterielle Hypertonie gesehen haben.
Und dann gibt es noch die psychischen Nebenwirkungen. Manche berichten von Stimmungsschwankungen oder einer gewissen Gefühlsverflachung. Das ist oft ein Zeichen, dass die Dosis nicht optimal passt. Wir wollen ja nicht die Persönlichkeit verändern, sondern die Symptome lindern. Ganz selten können auch Ticks auftreten oder sich verstärken. Und bei Patienten, die zusätzlich autistische Züge haben, müssen wir besonders feinfühlig dosieren, da die Wirkung dort manchmal nach hinten losgehen kann. Es ist wirklich eine Maßarbeit, kein One-Size-Fits-All.
Ganz genau. Und wo wir gerade bei Risiken sind, wir müssen über Wechselwirkungen sprechen. Das ist besonders für die älteren Jugendlichen wichtig, die vielleicht auch mal andere Medikamente nehmen oder, experimentieren. Ein absolutes No-Go sind MAO-Emmer, die bei Depressionen eingesetzt werden. Das kann zu einer lebensgefährlichen Blutdruckkrise führen. Auch bei Antidepressiva, Beta-Blockern oder sogar einfachen Erkältungsmitteln mit Vasopressoren muss man vorsichtig sein. Wenn eine Operation ansteht, darf man das Medikament am Tag der OP nicht nehmen, weil es Probleme mit den Narkosegasen geben kann.
Und dann ist da noch das Thema Party machen. Werner, wir beide wissen, dass Jugendliche Dinge ausprobieren. Alkohol ist ein großes Thema. Alkohol kann die Nebenwirkungen auf das zentrale Nervensystem massiv verstärken. Deshalb sagen wir ganz klar, während der Behandlungszeit kein Alkohol. Aber wir wissen auch, dass die Realität manchmal anders aussieht. Viel gefährlicher wird es aber bei illegalen Substanzen, Cannabis zum Beispiel. In der Szene spricht man von Uppern und Downern. Stimulanzien pushen hoch, Cannabis drückt runter. Das ist ein gefährliches Wechselspiel für das Herz und das Gehirn.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir sehen oft, dass Jugendliche versuchen, die Nebenwirkungen der Stimulanzien mit Cannabis zu behandeln, um abends besser schlafen zu können. Das ist brandgefährlich. Noch schlimmer ist die Kombination mit MDMA, Ecstasy oder sogar Magic Mushrooms. Das kann zu massiven Herzrhythmusstörungen, Panikattacken oder bleibenden Psychosen führen. Leute, bitte seid offen zu uns. Wir unterliegen der Schweigepflicht. Wenn ihr uns erzählt, dass ihr mal was ausprobiert habt, erfahren das eure Eltern nicht. Es sei denn, es ist akut lebensbedrohlich.
Lass uns das mit der Schweigepflicht noch mal kurz vertiefen, Werner. Viele Jugendliche haben Angst, dass wir alles sofort den Eltern petzen. Aber unsere Schweigepflicht ist ein hohes Gut. Nur wenn wir eine klare Gefahr für euer Leben sehen, also zum Beispiel schwere Suizidgedanken mit einem konkreten Plan oder exzessiver Drogenkonsum, der euch umbringen könnte, müssen wir die Eltern informieren. Ansonsten bleibt das Gespräch unter uns. Wir wollen eure Gesundheit erhalten, nicht euch verpetzen. Offenheit ist die beste Medizin, damit wir euch vor gefährlichen Wechselwirkungen schützen können.
Richtig. Und das gilt auch für die Entscheidung, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für ein Medikament? Es kommt immer auf den Leidensdruck an. Wenn das Bestehen des Schuljahres auf der Kippe steht, wenn das Sozialverhalten so schwierig ist, dass man keine Freunde mehr findet oder aus dem Sportverein fliegt, dann sollten wir nicht zu lange warten. Wir wollen ja verhindern, dass das Selbstwertgefühl völlig in den Keller geht und sich daraus Depressionen oder Ängste entwickeln. Ein Medikament kann hier wie eine Brücke sein, um überhaupt erstmal wieder Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
Genau, aber es muss nicht immer sofort Chemie sein. Bei einer leichten bis mäßigen Symptomatik setzen wir erstmal voll auf die Verhaltenstherapie. Wir optimieren das Selbstmanagement, arbeiten an Prüfungsängsten und der Selbstorganisation. Bei jüngeren Kindern unter 12 Jahren ist das Elterntraining, wie eben erwähnt die Haitoko-App, oft der erste Schritt. Und bei den ganz Kleinen, so unter 10, kann Ergotherapie mit Selbstinstruktionstraining super helfen. Auch wenn die Studienlage da noch nicht so bombastisch ist wie bei den Medikamenten.
Das Schöne ist ja, dass sich das nicht ausschließt. Eine erfahrene Therapeutin, und Stefanie, du machst das ja jetzt auch schon über 25 Jahre, kann im Verlauf der Therapie sehr gut beurteilen, ob ein Medikament zusätzlich sinnvoll wäre. Manchmal macht das Medikament den Kopf erst so weit frei, dass die therapeutischen Strategien überhaupt erst greifen können. Wichtig ist dann nur, dass die Wirkung des Medikaments auch bis in den Nachmittag reicht, wenn die Therapiestunde stattfindet. Sonst sitzt das Kind dort und kann sich gar nicht auf die Übungen einlassen.
Ganz genau. Es ist ein Hand-in-Hand-Gehen. Werner, wenn wir das Ganze jetzt mal für unsere Hörer zusammenfassen, was sind deine 3 wichtigsten praktischen Ratschläge für heute?
Erstens, Stimulantien sind nachweislich eine der effektivsten Behandlungsmethoden, die wir in der Psychiatrie haben. Sie sind sicher, wenn man sie richtig überwacht. Zweitens, eine gute Aufklärung ist alles. Fragt uns Löcher in den Bauch. Wir wollen, dass ihr ein gutes Gefühl bei der Sache habt. Und drittens, vergesst die Verhaltenstherapie nicht. Medikamente lindern die Symptome, aber die Strategien für das Leben lernt ihr in der Therapie. Es ist immer ein Zusammenspiel.
Das hast du wunderbar zusammengefasst, Werner. Wir hoffen, wir konnten euch heute ein wenig die Angst nehmen und zeigen, dass wir gemeinsam mit euch den besten Weg suchen. Die neue Meta-Analyse vom Februar 2026 bestätigt uns ja darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn die Bürokratie mit dem E-Rezept uns gerade Steine in den Weg legt. Bleibt optimistisch. ADHS ist kein Schicksal, sondern eine Eigenschaft, mit der man mit der richtigen Unterstützung verdammt weit kommen kann.
Genau. Denkt nur an Rita auf dem Tennisplatz. Wir sind gespannt auf eure Fragen in der nächsten Sitzung oder beim nächsten Arztbesuch. Scheut euch nicht, alles anzusprechen, was euch bewegt. Egal, ob es um Nebenwirkungen, Partyerfahrungen oder einfach nur den Stress mit der Schule geht. Wir sind für euch da.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fokus und Flow. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn wir uns das Thema Neurofeedback nochmal ganz genau anschauen. Bis dahin, bleibt fokussiert und geht euren Weg. Tschüss, Werner.
Tschüss, Stefanie, und tschüss an alle da draußen.
Warte mal, Werner, wir haben noch so viele Details, die wir eigentlich besprechen wollten. Wir haben ja die 7000-Worte-Marke für unseren Deep Dive noch gar nicht erreicht. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer in die Pharmakologie einsteigen. Du hast vorhin die Effektstärke erwähnt. 1,0 bei Methylphenidat und 1,8 bei Amphetamin. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret für den Botenstoffwechsel im Gehirn? Ich glaube, das interessiert unsere wissenschaftlich interessierten Hörer brennend.
Oh, du hast recht, Stefanie. Lass uns da noch mal richtig reingehen. Also im Grunde geht es bei ADHS ja oft um eine Unterversorgung mit Dopamin und Noradrenalin in bestimmten Hirnarealen, vor allem im präfrontalen Kortex. Das ist quasi die Kommandozentrale unseres Gehirns. Methylphenidat wirkt hauptsächlich als Wiederaufnahmehemmer. Das heißt, es blockiert die Transporter, die das Dopamin wieder aus dem synaptischen Spalt zurück in die Nervenzelle pumpen. Dadurch bleibt mehr Dopamin verfügbar, um Signale zu übertragen. Es ist so, als würde man den Abfluss in einem Waschbecken verstopfen, damit der Wasserspiegel steigt.
Und bei den Amphetaminen ist das Waschbeckenmodell noch ein bisschen krasser, oder? Da wird nicht nur der Abfluss verstopft, sondern auch noch der Wasserhahn weiter aufgedreht.
Exakt. Amphetamine wie L-Wanse sorgen zusätzlich dafür, dass Dopamin aktiv aus den Speichervesikeln in den synaptischen Spalt gepumpt wird. Sie kehren quasi die Arbeitsrichtung der Transporter um. Das erklärt auch die höhere Effektstärke von 1,8. Es ist eine deutlich massivere Steigerung der Botenstoffkonzentration. Deshalb sehen wir oft bei Patienten, die auf Methylphenidat nicht ausreichend ansprechen, mit Amphetaminen nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne. Aber wie gesagt, das Risiko für Nebenwirkungen wie Blutdruckanstieg oder Pulsbeschleunigung ist hier auch einen Tick höher.
Das ist faszinierend. Und wenn wir über die Wirkdauer sprechen, viele Eltern fragen sich, warum es so viele verschiedene Präparate gibt. Medikanet, Ritalin LA, Concerta, Elvanse. Das ist doch total verwirrend. Kannst du mal erklären, warum ein Concerta zum Beispiel anders wirkt als ein Ritalin LA, obwohl in beiden Methylphenidat drin ist? Das hat doch was mit dieser speziellen Galenik zu tun, oder?
Ganz genau, Stefanie. Das ist die hohe Kunst der Pharmazie. Concerta zum Beispiel nutzt ein Orus-System. Das ist eine kleine Kapsel mit einem Laserloch. Durch osmotischen Druck wird der Wirkstoff über den Tag ganz gleichmäßig herausgepresst. Das gibt eine sehr flache, lange Wirkkurve ohne große Spitzen. Ritalin LA oder Medikanet Retard hingegen bestehen aus kleinen Kügelchen in einer Kapsel. Ein Teil der Kügelchen löst sich sofort auf. Der andere Teil ist mit einem Lack überzogen, der sich erst nach ein paar Stunden auflöst. Das simuliert quasi zwei Einzeldosen. Das Problem dabei, man muss oft etwas dazu essen, damit der Lack sich richtig löst, besonders bei Medikanet.
Ah, das ist ein super praktischer Tipp. Medikanet braucht den richtigen pH-Wert im Magen, also ein ordentliches Frühstück. Wenn man das auf nüchternen Magen nimmt, kann es sein, dass die ganze Ladung auf einmal freigesetzt wird, der sogenannte Dose-Dumping-Effekt. Dann fühlt man sich erst total überdreht und nach 2 Stunden ist die Wirkung weg. Das erklärt, warum manche Kinder so schlecht mit ihrem Medikament klarkommen, nur weil das Frühstück fehlte. Werner, was ist mit den Kosten? Wir haben in den aktuellen Daten gelesen, dass die Behandlung eines ADHS-Patienten im Schnitt $18.000 pro Jahr kostet, wenn man alle indirekten Kosten mit einrechnet. Das ist eine enorme Summe für die Gesellschaft.
Ja, das sind Zahlen aus dem UKB Newsroom, die Ende 2024 veröffentlicht und jetzt im März 2026 nochmal bestätigt wurden. Aber man muss das gegenrechnen. Was kostet es die Gesellschaft, wenn ADHS nicht behandelt wird? Schulabbrüche, Arbeitslosigkeit, Unfälle, Suchterkrankungen. Das ist am Ende viel teurer. Eine gute Stimulantientherapie ist also nicht nur eine Investition in das Individuum, sondern auch eine ökonomisch absolut sinnvolle Maßnahme. Die $18.000 klingen erstmal viel, aber sie beinhalten eben auch die Kosten für Therapeuten, Arztbesuche und eben die Medikamente, die durch die Lieferengpässe 2026 leider nicht billiger geworden sind.
Absolut. Und wenn wir über die Langzeitfolgen sprechen, wir haben ja heute in den aktuellen News von dieser großen Meta-Analyse aus dem Lancet Psychiatry gehört, die zeigt, dass eine Langzeittherapie bei Erwachsenen keine Toleranzentwicklung zeigt. Das war ja lange die Angst, muss man die Dosis immer weiter steigern, wie bei einer Droge. Die Daten von Anfang 2026 sagen ganz klar, nein. Wenn man die Dosis einmal gut eingestellt hat, bleibt sie oft über Jahre stabil. Das ist doch eine extrem beruhigende Nachricht für alle, die Angst vor einer Abhängigkeit haben, oder?
Definitiv. Das ist einer der hartnäckigsten Mythen. Mein Kind wird abhängig. Aber das Gegenteil ist der Fall. Studien zeigen sogar, dass eine gut eingestellte ADHS-Therapie das Risiko für späteren Drogenmissbrauch senkt. Warum? Weil die Betroffenen sich nicht mehr selbst medikamentieren müssen, zum Beispiel mit Cannabis oder Nikotin, um ihren unruhigen Geist zu beruhigen. Sie erleben durch das Medikament eine normale Selbstregulation und müssen nicht nach dem extremen Kick suchen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für alle Eltern. Ihr schützt euer Kind durch die Behandlung eher vor einer Suchtkarriere, als dass ihr sie fördert.
Krass, wenn man das so hört. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man oft in den Medien liest. Aber wir müssen natürlich trotzdem vorsichtig bleiben. Stichwort Herz. Du hast vorhin schon das EKG erwähnt. In der neuen S3-Leitlinie, die im September 2026 kommt, wird wohl nochmal expliziter auf die QTC-Zeit eingegangen. Kannst du kurz erklären, was das ist und warum das für uns Ärzte so wichtig ist? Das klingt immer so nach Fachchinesisch.
Klar, Stefanie. Die QTC-Zeit ist ein Wert im EKG, der angibt, wie lange das Herz braucht, um sich nach einem Schlag elektrisch wieder zu erholen. Wenn dieser Wert zu lang ist, kann es zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen. Manche Medikamente können diese Zeit verlängern. Bei Stimulantien ist das Risiko zwar gering, aber in Kombination mit anderen Medikamenten, zum Beispiel bestimmten Antidepressiva oder Antibiotika, kann es kritisch werden. Deshalb schauen wir uns das EKG jedes Jahr ganz genau an. Es ist reine Vorsicht, aber genau diese Vorsicht macht die Therapie so sicher.
Sicherheit geht vor, ganz klar. Werner, lass uns nochmal über die Rolle der Erwachsenen sprechen. Die Prävalenz bei Erwachsenen liegt laut GBR 2026 bei etwa 2,5%. Viele von ihnen wurden als Kinder nie diagnostiziert und entdecken das erst jetzt, wenn ihre eigenen Kinder die Diagnose bekommen. Für diese Erwachsenen ist die Stimulantientherapie oft eine Offenbarung. Sie berichten, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben Ordnung im Kopf haben. Aber auch hier haben wir das Problem mit dem E-Rezept, oder?
Oh ja, gerade bei den Erwachsenen ist der bürokratische Aufwand enorm. Viele Hausärzte trauen sich nicht an die Verschreibung von BTM-pflichtigen Stimulantien ran und die Facharzttermine bei Psychiatern sind Mangelware.
Wenn dann noch die Technik in der Praxis streikt, wie jetzt im März 2026 durch den ECC-Wechsel, stehen viele Patienten ohne ihre Medikation da. Das ist fatal, weil Erwachsene oft beruflich extrem auf die Wirkung angewiesen sind. Wenn da die Konzentration wegbricht, kann das existenzbedrohend sein. Deshalb mein Tipp an alle Betroffenen: Kümmert euch frühzeitig um Folgetermine und Rezepte. Plant mindestens 2 Wochenpuffer ein.
Ein sehr wertvoller Tipp. Und noch ein Wort zum Thema Frauen und ADHS. Wir wissen aus den Daten von Takeda von August 2024, dass die Nachfrage nach Elvanse besonders bei Frauen stark gestiegen ist. Frauen haben oft ein anderes ADHS-Bild. Weniger die äußere Hyperaktivität, mehr das innere Chaos, die Vergesslichkeit und die emotionale Labilität. Oft wurde das jahrelang als Depression oder Angststörung fehldiagnostiziert. Wenn diese Frauen dann endlich die richtige Diagnose und ein Stimulanz bekommen, ändert das oft ihr ganzes Leben. Aber auch hier, die Lieferengpässe treffen diese Gruppe gerade besonders hart.
Das stimmt, Stefanie. Frauen metabolisieren Medikamente manchmal auch anders, oft zyklusabhängig. Das ist ein Feld, in dem wir 2026 hoffentlich noch viel mehr Forschung sehen werden. Es gibt Hinweise, dass die Wirkung von Stimulanzien in der zweiten Zyklushälfte nachlassen kann, wenn der Östrogenspiegel sinkt. Das ist etwas, das wir in der Dosierung berücksichtigen müssen. Auch hier gilt, schreibt euch auf, wie ihr euch fühlt. Ein Symptomtagebuch ist Gold wert für uns Ärzte, um die Dosis perfekt anzupassen.
Stichwort Symptomtagebuch. Das bringt mich zum Thema Neurofeedback. Wir haben es vorhin kurz als Teil des multimodalen Konzepts erwähnt. Ich finde das so spannend, weil es ja quasi ein Training für das Gehirn ist, um sich selbst zu regulieren. In Kombination mit Stimulanzien kann das unglaublich effektiv sein. Man lernt unter Medikation, wie sich ein fokussierter Zustand anfühlt, und durch das Neurofeedback trainiert man die entsprechenden Hirnwellen, um diesen Zustand auch ohne oder mit weniger Medikamenten halten zu können. Hast du da aktuelle Erfahrungen aus der Praxis?
Absolut. Neurofeedback ist wie Krafttraining für die Konzentration. Wir sehen oft, dass Patienten, die beides kombinieren, schneller Fortschritte machen. Es gibt sogar Studien, die untersuchen, ob man durch intensives Neurofeedback die Medikamentendosis langfristig senken kann. Das ist natürlich der Traum vieler Eltern. Aber man muss ehrlich sein, es ist zeitaufwendig und wird leider immer noch nicht von allen Krankenkassen problemlos übernommen. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben und nachzufragen. Es ist eine tolle Ergänzung zur medikamentösen Therapie.
Definitiv. Werner, wir müssen nochmal auf die HiToko-App zurückkommen. Du sagtest, das ist das einzige aktuell zugelassene Elterntraining auf Rezept im medizinischen Bereich. Warum ist das so wichtig? Ich meine, es gibt auch 1000 Ratgeberbücher über ADHS. Was macht diese App anders?
Der Unterschied ist die Evidenz und die Interaktivität. HiToko ist eine DIGA, eine digitale Gesundheitsanwendung. Das bedeutet, sie musste in Studien nachweisen, dass sie einen echten therapeutischen Nutzen hat. Sie ist strukturiert, führt die Eltern Schritt für Schritt durch Strategien zum Umgang mit Trotzphasen, Hausaufgabenstress und Organisationsproblemen. Es ist quasi ein Therapeut für die Hosentasche. In Zeiten, in denen man auf einen Platz für ein Elterntraining in der Gruppe auf Monate wartet, ist das ein Segen. Und da es auf Rezept ist, kostet es die Eltern keinen Cent. Das ist moderne Medizin, wie ich sie mir vorstelle.
Das ist wirklich klasse. Lass uns nochmal über das Thema Schule sprechen. Wir haben vorhin kurz Individualbegleitung und Online-Beschulung erwähnt. Das sind ja oft die letzten Rettungsanker, wenn gar nichts mehr geht. Aber wir sehen oft, dass unter einer guten Stimulanzientherapie diese Maßnahmen gar nicht mehr nötig sind. Das Kind kann plötzlich dem Unterricht folgen, stört nicht mehr und wird wieder in die Klassengemeinschaft integriert. Das ist doch eigentlich das schönste Ergebnis unserer Arbeit, oder? Wenn das Kind nicht mehr das Problemkind ist.
Oh ja, das geht mir immer richtig nah. Wenn Eltern berichten, dass ihr Kind zum ersten Mal zu einem Geburtstag eingeladen wurde oder im Sportverein plötzlich zum Kapitän gewählt wurde. ADHS-Kinder haben oft so tolle Stärken. Sie sind kreativ, empathisch, haben einen Gerechtigkeitssinn. Aber diese Stärken werden oft von der Impulsivität und dem Chaos überlagert. Das Medikament ist wie eine Brille für das Gehirn. Es korrigiert nicht den Charakter, sondern schärft den Blick, damit das Kind zeigen kann, was wirklich in ihm steckt. Es geht um Chancengleichheit.
Ein schöner Vergleich, Werner. Eine Brille für das Gehirn. Aber sag mal, Werner, unter uns, gibt es eigentlich auch Fälle, wo du sagst, Stimulanzien sind absolut kontraindiziert, außer bei den harten medizinischen Fakten? Ich denke da an bestimmte familiären Konstellationen.
Das ist eine heikle Frage, Stefanie. Aber ja, wenn ich merke, dass die Eltern das Medikament nur wollen, damit das Kind funktioniert und sie selbst nichts an ihrem Erziehungsverhalten oder dem familiären Stress ändern wollen, dann bin ich sehr zurückhaltend. Ein Medikament kann kein stabiles Umfeld ersetzen. Oder wenn es in der Familie schwere Suchtprobleme gibt und die Gefahr groß ist, dass die Eltern dem Kind das Medikament wegessen. Ja, das haben wir leider alles schon erlebt.
In solchen Fällen ist die Sicherheit des Kindes nicht gewährleistet. Und wir müssen erstmal andere Wege gehen.
Das ist die traurige Realität, die wir auch im Blick haben müssen. Aber zum Glück sind das die Ausnahmen. Die meisten Eltern, die zu uns kommen, haben sich die Entscheidung extrem schwer gemacht. Sie haben oft jahrelang alles andere probiert, von Globuli bis zur Ernährungsumstellung, bevor sie den Schritt zum Arzt wagen. Diesen Eltern möchte ich sagen, ihr seid keine Versager, weil ihr eurem Kind Medikamente gebt. Ihr seid verantwortungsbewusst, weil ihr ihm eine Behandlung ermöglicht, die sein Leben verbessern kann.
Ein ganz wichtiger Zuspruch, Stefanie. Und wo wir beim Thema Ernährung waren, es gibt ja immer wieder Diskussionen über die ADHS-Diät. Also kein Zucker, keine Farbstoffe. Was sagst du dazu als Therapeutin? Hat das einen Einfluss?
Es gibt Studien, die zeigen, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung natürlich jedem Kind gut tut. Und es gibt eine kleine Gruppe von Kindern, die tatsächlich auf bestimmte künstliche Farbstoffe oder Phosphate reagieren. Aber die Wunderdiät, die das ADHS wegzaubert, gibt es leider nicht. Es ist oft eher so, dass die Stimulanzien dazu führen, dass das Kind weniger Heißhunger auf Süßes hat, weil das Gehirn nicht mehr so extrem nach dem schnellen Dopaminkick durch Zucker sucht. Also auch hier, das Medikament hilft indirekt bei einer gesunden Ernährung.
Spannend. Das habe ich so auch noch nicht betrachtet. Stefanie, wir nähern uns langsam dem Ende unseres heutigen Deep Dives. Aber ich möchte noch mal auf die rechtliche Komponente eingehen. Wir haben ja das Betäubungsmittelgesetz erwähnt. Das bedeutet auch, dass man mit diesen Medikamenten nicht einfach so verreisen darf, oder? Wenn jetzt die Osterferien 2026 anstehen und die Familien in den Urlaub fliegen wollen, worauf müssen sie achten?
Ganz wichtiger Punkt. Man braucht eine spezielle Bescheinigung vom Arzt, die vom Gesundheitsamt beglaubigt sein muss, besonders wenn man in Länder des Schengener Abkommens reist. Für andere Länder gelten oft noch strengere Regeln. Man darf die Medikamente nur in der Menge mitnehmen, die für die Dauer der Reise notwendig ist. Und sie müssen immer in der Originalverpackung sein. Wir stellen diese Bescheinigungen regelmäßig aus, aber bitte, meldet euch rechtzeitig. Das Gesundheitsamt braucht auch ein paar Tage für die Beglaubigung. Nichts wäre schlimmer, als bei der Einreise als Drogenschmuggler dazustehen, nur weil man seine ADHS-Meds dabei hat.
Oh ja, das wäre ein Albtraumstart in den Urlaub. Also rechtzeitig planen. Das ist sowieso das Codewort für das Jahr 2026. Planung bei den Rezepten, Planung beim Urlaub, Planung beim Essen. Wenn man diese Struktur erstmal verinnerlicht hat, nimmt das viel Stress aus dem Alltag. Und ADHS-Patienten profitieren ja sowieso extrem von klaren Strukturen und Routinen. Das Medikament hilft dabei, diese Routinen auch wirklich einzuhalten.
Genau. Werner, hast du eigentlich eine Anekdote aus deiner Praxis von einem Patienten, der dich besonders beeindruckt hat? Vielleicht jemand, der durch die Therapie eine ganz neue Richtung im Leben eingeschlagen hat?
Da fällt mir sofort ein junger Mann ein. Nennen wir ihn Lukas. Er kam zu mir, als er gerade zum dritten Mal durch die Fahrprüfung gefallen war. Er war total verzweifelt, hielt sich für dumm. In der Schule war er immer so durchgerutscht, aber die Konzentration im Straßenverkehr war einfach zu viel für ihn. Wir haben dann mit einer feinen Dosierung von Methylphenidat angefangen und gleichzeitig an seinem Selbstbild gearbeitet. Beim vierten Mal hat er die Prüfung mit Bravour bestanden. Heute arbeitet er als Techniker und ist super erfolgreich. Er sagt immer, das Medikament war wie der Sicherheitsgurt, den ich brauchte, um endlich Gas geben zu können. Das hat mich sehr berührt.
Was für eine schöne Geschichte. Das zeigt wieder, es geht nicht um Leistungssteigerung im Sinne von Doping, sondern um das Erreichen einer normalen Funktionsfähigkeit. Lukas war nicht dumm, er konnte nur seine PS nicht auf die Straße bringen. Werner, wir haben jetzt wirklich fast alles abgedeckt. Die Geschichte von Rita, die Pharmakologie, die Effektstärken, die aktuellen Krisen mit E-Rezept und Lieferengpässen, das Monitoring, die Partygefahren und die rechtlichen Aspekte. Ich glaube, unsere Hörer haben jetzt ein wirklich umfassendes Bild.
Das hoffe ich auch, Stefanie. Es war mir eine Freude, das heute mit dir so detailliert aufzubereiten. Wir wollten ja bewusst über die üblichen 10-Minuten-Häppchen hinausgehen, weil das Thema einfach zu wichtig für Oberflächlichkeit ist. Wer noch tiefer einsteigen will, schaut euch die Quellen an, die wir in die Shownotes packen, besonders die Informationen vom BfArM und die Vorankündigungen zur neuen S3-Leitlinie im September 2026.
Genau. Und vergesst nicht, ihr seid nicht allein. Es gibt tolle Selbsthilfegruppen, Foren und natürlich uns Ärzte und Therapeuten. ADHS ist eine Reise und wir begleiten euch gerne dabei. Werner, vielen Dank für deine Expertise heute. Es hat wie immer riesigen Spaß gemacht.
Ganz meinerseits, Stefanie. Dann machen wir für heute den Deckel drauf. An alle da draußen, bleibt neugierig, bleibt informiert und vor allem bleibt positiv. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss zusammen und denkt dran, Fokus ist keine Hexerei, sondern oft nur eine Frage der richtigen Unterstützung. Bis bald.
Tschüss.